Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tatü, tata, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von meinem Autokino mit Christian, Ludwig,
ja.
Theodor Bloß.
So ist es, ja.
Das ist Ludwig. Hast du gerade einfach gerade gerülpst, eigentlich?
Nee, hä? Ich hab gesagt, ja, so ist es.
Ach so, das war so ein Ausstoß.
Ich rülpst doch nicht im Podcast rum.
So ein Dreck, so wie der Hotzo, ey.
Hat der Hotzo mal im Podcast gerülpst?
Ja, Hotzo rülpst ständig in seinem Podcast.
Wirklich?
Ja.
In seinem neuen?
Ja, weiß ich nicht, hat er den da mal so vor einem Jahr oder so gemacht. Hat. So, nee, reingehört hat immer nur gerülpst.
Der war doch jetzt bei Late Night Berlin.
Ach, guck an.
Ja.
War der da so oft in der Show?
Das fand ich auch krass, ey. Da war ich so richtig, Mann, das ist jetzt ein richtiger Prominenter. Unser Sebastian.
Haben wir aufgebaut.
Der mit uns, jetzt geht's langsam los. Will er mit uns bestimmt bald gar nichts mehr zu tun haben.
Wir hey, ja, nicht so viel mit dir nicht mehr.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Ja.
Tschüss, Basti.
Naja, ich gönn's ihm.
Ja, ja.
Was macht einer, denn, der reich ist.
Ja,
ich sag dir ganz ehrlich, ich bin richtig angesoffen.
Wirklich?
Ja, ich habe ja gerade eben mit dir ein herrliches Mahl genossen.
Mhm.
Wir waren gerade eben richtig fein essen im Ochsen in Aschaffenburg. Mhm. Und wir sind richtig, richtig schön.
Mhm.
Ich sag mal, satt.
Satt sind wir, ja.
Satt. Wenn sie nichts sind, satt sind sie.
Also da war wirklich gerade viel los.
Ja.
Aber irgendwie finde ich, die Portionen waren alle nicht so riesig. Weißt du, die waren zwar, also ja. Es war schon am Ende natürlich mit Vorhaupt und Nachspeise schon viel.
Ja.
Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich so überkrass voll bin, was man normalerweise nach solchen ausgiebigen Essen hat.
Ich habe natürlich auch noch so ein Glas Rotwein getrunken. Das macht einen natürlich auch so ein bisschen träge. Und ich glaube, man hört es mir auch so ein bisschen an. Eigentlich will ich mich hinlegen und bin jetzt aber trotzdem eigentlich in der perfekten Situation, um über diesen Film zu sprechen, über den wir gleich sprechen werden. Weil da geht es ja auch ums Essen, auch um Fine Dining. Und um es mal ganz grob zu umschreiben. Und ja, also deswegen, das passt schon sehr gut. Maxi, wie geht es dir?
Ich bin ja, das ist die erste Aufzeichnung, seit mir mein Maul aufgeschnitten wurde und wieder zusammengenäht wurde. Dafür, dass es 2 Wochen her ist erst, geht es mir eigentlich schon wieder ganz gut.
Mhm.
Die eine Backe nervt ein bisschen. Die ist so ein bisschen, ach guck mal, ein bisschen Licht gedimmt, toll.
Ja.
So. Aber so, das ist schon, ich finde es schon enorm, wie schnell sowas heilt. Also ich meine, das ist ja auch im Maul, das ist ja jetzt keine trockene Stelle.
Mhm.
Und man sich denkt, ich hatte ja super viel Angst zu essen. Ich habe 2 Tage nichts gegessen. Weil richtig so, nur so Wasser und so Suppe.
Mhm.
Und
hast du danach auch direkt wieder richtig losgelegt? Hast du gedacht, jetzt darf ich ja alles, weil ich habe mir das freigespielt?
So nach und nach.
Hm.
Ich hatte schon, also.
Was war das Erste, was du wieder gegessen hast?
Das Erste, was ich glaube, das Erste, was ich mir nach einer Woche bestellt habe, war eine Pizza.
Mhm.
Pizza. Mhm. Eine ganz schlechte Pizza Hawaii.
Oh, ich hatte gestern auch eine ganz schlechte Pizza Hawaii, vorgestern.
Du bist auch Pizza Hawaii-Mensch.
Ja. Ja.
Gibt ja immer diese peinliche Diskussion, die man so führt.
Och, ey, Leute.
Das führen so Leute, das sind so Leute, die
wirklich, die
ey, mit so EMP
ihr seid gesegnet mit euren Problemen, wirklich. Ja. Wenn die Leute, die sich über eine Pizza Hawaii aufregen. Ja,
auf dem Festival. Bei Rock am Ring,
ja.
Am EMP-Stand, und da hält man sich über eine Pizza. Ob das jetzt cool ist oder nicht. Nee, das geht gar nicht. Okay, alles klar. Wusste ich nicht. Tut mir leid.
Ja.
Aber der Fine Dining Podcast, Autokino, der hat Liebe für die Pizza Hawaii. Ja, die habe ich mir bestellt, aber ich bin kein großer Fan von der L'Osteria leider. Ist nicht so meins.
Mhm.
Meine diese Riesenpizzen,
da
kriegt man sehr viel Quantität und wenig Qualität.
Mhm. Ah. Ja. Ja, ich bin von solchen Pizzen auch nicht so begeistert. Ich habe bei Pizza Hut bestellt und es war es war richtig schlecht. Die sind gekommen und haben gemeint, so. Sie hatten ja auch noch 2 Wasser bestellt, die hatte ich bestellt wegen Mindestbestellwert.
Mhm.
Sie hatten ja auch noch 2 Wasser mitbestellt, hatten wir leider nicht mehr. Hier sind 2 Cola.
Ja, das ist ja auch der perfekte Wasserersatz. Ja. Zwei Cola.
Das ist der schlechteste Wasserersatz. So wie wenn sie gesagt haben, so, achso, sie wollten ja noch eine Pizza, ging auch nicht, haben so
wollten
einen Kaiserschmarrn.
Noch was, wollten noch, wollten ja noch was Veganes, hatten wir da nicht, es sind noch zwei Steaks.
Genau. So, es ist einfach nur, hier sind zwei Steaks, blutig. Tschüss. Ja, es ist also, wie gesagt, das war irgendwie völlig daneben und die Pizza war auch nicht gut und dann wollte ich, dann habe ich wirklich so richtig, dann dachte ich mir zum ersten Mal in meinem Leben, ich rufe da jetzt an, da, ja, beziehungsweise ich rufe da dann schon ja manchmal an. Dann habe ich angerufen und gemeint so, ey, also hör zu, das mit dem Wasser und der Cola, das ist Quatsch, aber vor allem die Pizza, die ist wirklich scheiße, Leute. Habt ihr euren Ofen schon ausgehabt oder so, die ist unten total und das meine ich ja dann so wirklich auf, ey, ich bin auch aus der Gastro, ich bin einfach so fair und gebe denen direktes Feedback. Und dann war der so, dem war das so egal, Max. Mhm. Dem war das so scheißegal. Und da war ich so, ich schreibe denen jetzt eine schlechte Bewertung. Und ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe eine Stunde lang geguckt, wie ich das schaffe, auf Lieferanten eine schlechte Bewertung zu schreiben. Ich war zu blöd dafür.
Wirklich?
Es hat nicht geklappt, ja. Es hat einfach
du bist
nicht
doch sogar meistens nach deiner Bestellung gefragt, möchten Sie diese Bestellung bewerten?
Ja, irgendwie hat es da nicht funktioniert. Naja, und gemischt mit diesem ganzen Stress, den ich gerade habe, also es ist wirklich eine sehr, sehr anstrengende Woche. Wir haben dich ja heute auch nochmal ins Studio zitiert und haben gesagt, kannst du bitte nochmal kommen? Wir
komm doch nochmal bitte.
Wir brauchen mal jemanden, der dann frischen Blick auf die Sachen wirft, denn ey, wenn du da so seit zwei Wochen halb mehr oder weniger eingesperrt in diesem Studio Sachen produzierst für diese Prosecco-Tour, die jetzt ja ansteht. Irgendwann bist du so, ich weiß nicht mehr, ist das gut oder ist das komplett scheiße? Mhm. Ist es genial oder ist es der größte Flop aller Zeiten? Und ja, dann haben wir das große Glück, dass wir halt in unserem Freundeskreis Leute wie dich haben, so der dann einfach auch mal reingucken kann, der nebenan wohnt, der selbst schon jede Menge Shows gespielt hat und der dann einfach auch sieht, ey, pass auf, ich glaube, das funktioniert live nicht so gut, weil, und wir sehen auch zum ersten Mal die Reaktion von jemand anderem, so, an welchen Stellen du lachst und so, weißt du, ich meine, das ist ja so
klar.
Voll interessant gewesen für uns heute und das wird auf jeden Fall noch viel Arbeit und es wird auf jeden Fall, wenn wir am Sonntag nach Stuttgart fahren, ein gutes, sehr gutes Programm werden, aber es wird auch noch viel Arbeit bis dahin und es ist so hardcore, das jedes Mal wieder aufs Neue sich aus dem Nichts auszudenken. Das macht so viel Spaß, aber das ist gemischt mit so vielen anderen Gefühlen wie Unsicherheit, auch Eitelkeit und so, ne? Mhm. Ja, weil ich meine, du willst ja auf gar keinen Fall auf der Bühne verkacken, so. Am besten noch sind irgendwelche Leute im Publikum, die du schätzt, ja, die du vielleicht liebst, die du lieb hast, die du gern beeindrucken möchtest. Und dann, das muss dann schon sitzen. Und dann, dann ist man da so, das ist schon echt anstrengend. Aber wem sage ich das? Also.
Ja, ich kann diese ganzen, ich habe das ja heute gesehen, ich weiß, dass man sich da keine großen Sorgen machen braucht. Das ist dann halt immer noch so der Feinschliff, aber wenn ich überlege, also eine Woche vor Tourstart, dass man da schon im Feinschliff ist, das sind ja schon fast eine Luxussituation. Mhm. Also da habe ich ja schon ganz andere, oder haben wir schon gemeinsam auch ganz andere Sachen erlebt. Wir sind ja wirklich, also sehr, sehr, so wie die heute gesagt haben, wir haben ja nur noch eine Woche, da war ich so, nur eine Woche, da fangen wir erst an. Also ich habe das dir ja letztens schon mal erzählt, aber es war ja so bei mir, als ich meine, das ist ja noch krasser gewesen, das war ja die extremste Situation, die man sich hätte zumuten können, war ja, die Comedy-Tour zu schreiben, ohne einen einzigen, also es gab nur ein Augenpaar, was drauf geguckt hat und das war meins. Ja. Und dann gab es ja noch diesen entscheidenden Tag, ein oder lass es mal maximal 48 Stunden vor Tourstart gewesen sein, eine ausverkaufte Tour in 5 Städten, die man alleine absolviert, wo keiner weiß, was passiert, außer ich. Und dann stehe ich im Proberaum und habe wirklich mit dem Intro gehadert und gehadert und irgendwann schrecke ich so hoch, schrei durch den Raum und schreibt das komplette Intro neu und hatte dann das Intro, was dann am Ende war, dieses Game of Thrones-artige Intro mit dem Stuhl und so, was dann auch meiner Meinung nach der perfekte Einstieg war. Aber davor hat mir der die ganze Zeit gefehlt. Dann sitzt du wirklich da, obwohl du schon 8 Wochen an dem Programm arbeitest, sitzt du da und änderst nochmal einen Tag vorher dein Intro. Mhm. So, die ersten 10 Minuten, die halt entscheidend sind. Weil die ersten 10 Minuten entscheiden darüber, wie die Stimmung ist den restlichen Abend. Und wenn du da sitzt und hast irgendwie ein Intro, mit dem du nur halb gar zufrieden bist, ja, aber ich finde auch immer, ich habe das heute auch wieder gemerkt, ich mag halt direkt so, ich finde so Programm zusammenstellen und Dramaturgien in einem Live-Stück zu kreieren, finde ich einfach 10 von 10 geil.
Ja.
Ich finde, das ist einfach, ich glaube, deswegen hatte ich auch immer ein bisschen mein Problem mit reinen Podcast-Shows. Es hat Autokino weniger gemacht, weil wir immer, aber Nukular war ja schon teilweise, machen wir uns nichts vor, es war stellenweise am Anfang sehr, sehr gut, die ersten Touren, und dann wurde es immer fauler. Dann war so, wir machen einfach ein Thema, bestimmen wir mittags, dann bereitet sich jeder eine halbe Stunde vor und dann geht's auf die Bühne. Heute reden wir über Stranger Things Staffel 2, okay. Und das hat mich nie befriedigt, weil ich das immer war so, das hat mir so, es gab für mich keine Dramaturgie. Man saß halt da, hat ein bisschen, hey Leute, jetzt talken wir so, das. Und ich finde dann schon so, wie wir das gemacht haben, wie ihr das jetzt macht, wie wir es beim Autokino bei den Shows hier gemacht haben, ich finde das schon immer.
Ja, es macht am meisten Spaß.
Es macht am meisten Spaß, so Sachen vorproduzieren, die Hörspiele, die wir gemacht haben. Mann, ich habe da letztens wirklich mal so mich durch die ganzen Autokino-Shows gedacht, was da für dolle Dinger schon dabei waren.
Ja.
So die ganzen Stand-Ups, die wir da geschrieben haben. Das ganze, die Show mit den Cowboys. Mann, wie ihr, wie du und ich 2018 als Cowboys, wie ihr, du, der Lukas, der diesen riesigen Bass hatte, der Marek, der Stenger, ihr steht da oben als die Country Boys und dann kam ich raus und wir haben zusammen die Countrymans mit Ich rauche nicht mehr besser an meinem Feld gespielt und wie wir uns oh Snicky Snacky Snoodle, ist das nicht Krishna Noodle? Ey, das war wirklich,
das war so dumm.
Ey, das war 10 von 10.
Aber weißt du, was funny. Das Witzigste daran war, Max? Dass ich muss sagen, ich hatte nicht viele Aussätze live.
Wir haben das wirklich 50 Mal durchgespielt und du hast es trotzdem so verkackt.
Ich hab's so verkackt. Und aber weißt du was? Ich schau dir dabei ins Gesicht und ich merke, dass wir es beide lustig finden, dass ich das jetzt verkacke. Und das war so eine lustige Situation, weil ich diesen Snicky Snacky Snoodle Einsatz verkackt habe, weil ich glaube, ich selbst so in die Situation so lustig fand, dass ich einfach zu sehr kurz Gast einer Show war. Weißt du, also das war so, ich war so selbst kurz, ich habe selbst kurz genossen, wie dumm das alles ist. Mhm. Und auch, Alter, wie wir die flotte Biene da aufgeführt haben und so, da haben wir schon echt absurden Scheiß gemacht. Und zum Thema, wir reißen das Thema um. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, als wir die Show hatten, wir in diesem einen Jahr, glaube ich, also in dem letzten Jahr vor Corona, wann war die Show, an welchem Wochentag? In 2020. Weißt du das noch?
Das war ein Samstag.
Das war ein Samstag und ich meine so, dienstags haben wir das Programm umgeschmissen.
Ich glaube, ja.
Und dann haben wir gesagt, wir machen alles auf Bayerisch. Mhm. Wo ja so war, irgendwas fehlt noch. Und dann waren wir so, ja, irgendwas fehlt und zwar der rote Faden. Ja, dann machen wir doch einfach alles auf Bayerisch. Das war so bescheuert. Auch die Gäste noch mal so kurz vorher Dominik Porschen angerufen und gesagt so, kannst du noch eine Sache. Wenn du dann in 2 Tagen zu uns kommst, kannst du bitte Lederhosen anziehen.
Und er hat Lederhosen angezogen.
Und er hat eine stramme Lederhosen angezogen.
Er hatte eine stramme Lederhosen an. Costa nicht, aber Dominik hatte stramme Lederhosen an.
Ja, obwohl Costa Bayern-Fan, das muss man auch mal sagen. Naja, auf jeden Fall, ey, da waren schon viele, 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 viele tolle Sachen dabei, an die ich mich gerne zurückerinnere. Eine Sache, die ich immer weiß, ist, Stenger ist wahnsinnig gestresst. Das ist einfach, an dem hängt natürlich auch viel, ne? So, der muss da die Orga noch machen und gleichzeitig ist er halt auch kreativer Part. Das ist schwierig. Ist einfach so. Mhm. Und vor allem das Schlimme ist, und der Max und ich kennen diese Tage, man sitzt einfach 6 Stunden lang im Studio und dann sagt man nach 5 Stunden, du, ich glaube, heute wird's nichts mehr. Und dann geht man heim. Und man hat aber trotzdem was gearbeitet. Mhm. Man saß die ganze Zeit da und hat sich versucht, was auszudenken. Und man kommt aber einfach nicht.
Man hat für sich zumindest abgesteckt, was man nicht macht.
Ja, genau.
Das ist schon anstrengend teilweise. So Kreativarbeit. Ich stelle mir mal vor, wenn du so in einem Writers Room bist und musst eine Serie schreiben, das stelle ich mir auch wahnsinnig anstrengend vor. Weil da hier nicht alle befreundet sind.
Ja.
Nicht alles Homies wie wir. Und da sitzen ja Leute, die vielleicht sich auch Spinnefeind sind, aber die müssen sich dann trotzdem irgendwie eine witzige Folge Community ausdenken.
Ja, voll. Also es ist sehr, sehr hart gerade und ich laufe gerade echt so ein bisschen auf der letzten Felge und ich hoffe einfach nur, dass das alles irgendwie gut wird und
Ach, das wird alles gut.
Ja, gut. Schön. Und du kommst du nach Stuttgart, ne?
Ich komme mit nach Stuttgart. Ich fahre, kann nicht mit nach Frankfurt, weil ich am nächsten Tag nach Disneyland fahre. Da war ich ja nach dieses
Disneyland?
Jahr noch nicht. Ich war ja noch nicht im Disneyland.
Wie oft warst du dieses Jahr schon im Disneyland?
Ich war 2-mal in Paris und 1-mal in Amerika.
Okay, wie oft warst du in deinem Leben schon im Disneyland?
Das kann ich dir relativ genau sagen. Ich war mit 8, dann war ich mit 18, dann war ich mit 28.
Really?
Ja, das waren meine ersten 3 Mal. Dann war ich wieder.
Und dann warst du noch 38 Mal. Das wäre lustig.
Dann war ich noch 38. Dann war ich einmal mit Lari, dann war ich einmal mit Friends. Dann war ich, mit Jesse war ich jetzt, glaube ich, einmal, zweimal, dreimal, viermal schon. Ja.
Mindestens.
Bin ich jetzt, nee, viermal. Mit Jesse war ich viermal dort.
Ja.
Genau. Zwei Geburtstage von ihr.
Ja.
Einmal an meinem Geburtstag dieses Jahr und dann im Sommer bei dem Avengers-Ding. Genau. Aha. Also im Disneyland Paris war ich jetzt neunmal, das wird mein zehntes Mal. Erstes Mal Weihnachten. Ich wollte gucken, wie Weihnachten.
Du warst erst zehnmal da?
Das ist mein zehntes Mal Paris.
Also ich war bestimmt auch schon fünfmal da.
Siehst du, ist ja gar nicht so viel.
Krass.
Aber ich war halt auch wirklich dafür, also die Zeitrechnung beginnt ja eigentlich bei mir erst 2019 und seitdem war ich fünfmal da in drei Jahren. Hm. Ja. Ich lieb's halt.
Ja.
Vermisse es auch doll und freue mich.
Hast du mal überlegt, in die Nähe von Paris zu ziehen? Das wäre ja wirklich deutlich.
Schon wieder überlegt, einfach, ob ich da direkt in die Main Street ziehe.
Ja.
Der Max wohnt jetzt über diesem komischen, der wohnt jetzt über dem Hotdog-Laden. Ja. Riecht immer nach Wurst.
Ja. Gut, aber
aber ich komme mit nach Stuttgart, genau, und freue mich sehr. Mit dem geliebten Onkel Max Lessmann mache ich dann ein bisschen Merch und so. Guck mir das mal alles an, was ihr da fabriziert habt. Und ob mein guter Einfluss heute Früchte trägt.
Mein guter Einfluss, ja. Ja, klar. Also ich meine, das ist natürlich, es ist super, super wichtig, dass man sich da auch regelmäßig Feedback reinholt. Ich finde es auch zum Beispiel total schrecklich. Also ist auch, glaube ich, für deine Psyche nicht gut, dass du sowas dann manchmal ganz alleine für dich machst, wieder bei deiner letzten Comedy-Tour. Das glaube ich.
Aber in dem Moment, ja. Also ich muss dir sagen, es war auf jeden Fall aufregend, aber ich finde es immer so, ich finde es ganz, ganz krass, ne? Mein Selbstbewusstsein ist ja manchmal wirklich komplett im Keller, ne? Mhm. Aber bei sowas bin ich mir todessicher.
Mhm.
Und dann gehe ich da hoch und bin so, ja, ich rock das jetzt. Und dann, ich muss trotzdem sagen, als ich in der Pause in den Backstage kam, da war noch Lance war da an dem Abend, Alsan und mein Vater. Und dann kamen die alle drei hinter und haben nur gesagt so, was war denn gerade los?
Mhm.
Und ich war sowieso, mein Vater so, das ist unfassbar.
Mhm.
Für den ersten Abend, das ist krank. So.
Mhm.
Und ich war so, okay. Ist es gut? Also, ist sehr gut. Und Lance auch so, ey, ich bin gestorben ein paar Mal und so, okay. Und das war dann, das krasseste Lob, was du hättest kriegen können. Weil du bist so, okay, du hast das jetzt hier alleine, irgendwie hast du jetzt hier drei Monate nicht reingebrodelt und hast das gemacht und hast das keinem gesagt und keinem gezeigt. Und ich muss auch sagen, dass die Momente, wenn ich was gezeigt habe, weil du ja immer nur Leuten so einen Happen hinschmeißt, so dann habe ich dir von dieser Computergeschichte erzählt, dann warst du so, ja, das hat Bo Burnham auch schon mal gemacht. Dann ist man schon so, fuck. So. Und deswegen da war ich immer so, Mann!
Das war mit Feedback, ja.
Ja, ja, so. Okay. Ja, das ist ganz witzig, aber das hat Bo Burnham auch schon gemacht. Ah, okay, cool. Ich erzähle nie wieder irgendjemand irgendwas.
Mhm.
So. Und deswegen, keine Ahnung. Ich weiß ja, wie das. Also, ich glaube, ich kann ganz gut inzwischen abwägen, nicht wie damals, als ich 20 war und eine große Klappe hatte beim Quatsch Comedy Club, wo ich die Sachen nicht abwägen konnte und habe gedacht, ich krieg's hin, sondern ich glaube, wenn ich wirklich Hilfe brauche, würde ich es mir holen. Aber mir macht es doch Spaß, meine Freude. Ich habe das ja schon mal gesagt, so ein bisschen das Mysterium. Ich habe nicht so viel Mysterien um mich rum, weil ich meistens immer alles erzähle, immer sofort. Ich bin immer Oversharing-mäßig und finde es ganz cool, bei sowas mal einfach nicht die Leute so viel mitwissen zu lassen, um auch meine Freunde und meine Familie zu überraschen und so alle irgendwie zu zeigen, so guck mal, ab und zu kann ich noch ein bisschen was leisten, kreativ.
Mhm.
So, es macht mir auch Spaß. So, also das ist für mich Teil der einzige Mythos, den ich aufbauen kann, sind meine Programme. So, und das finde ich, mag ich.
Ja, okay. Gut, dann mach das mal weiter so. Schau mal, wie alt du wirst. So, das ist so, wie unerträglich. Da, also ich meine,
ich muss da ehrlich sagen, das Comedy-Programm zu schreiben war nicht unerträglicher oder war nicht schlimmer für mich als alles, was wir jetzt zusammen gemacht haben, weil das einfach, glaube ich, der Druck immer der gleiche ist.
Ja, okay.
Da geht man bis hier und dann ist es egal, ob wir das zusammen machen oder ob ich alleine.
Digga, das war immer, also das ist halt immer auch, also ich glaube, man kann sich. Das ist so eine richtig, das ist auch für jede Freundschaft hart. Also, weil da treffen ja alle Eitelkeiten aufeinander. So, ne? Weil man will ja auf der Bühne nicht verkacken. Und dann war das ja bei uns auch immer noch so das Jahresende bzw. Jahresanfangsprogramm. Da waren dann auch die Eltern, die Freundinnen und so weiter. Alle waren da. Und man will natürlich eine geile Show machen. Und keiner will verkacken. Also es war immer so, jo, ich will, dass das eine geile Show wird, aber ich will auch, dass ich gut abliefere.
Ja.
So, und dann hatten wir auch, also das waren echt viele, es waren auch so Momente, wo wir gesagt haben, so, nee, du kannst es jetzt nicht noch machen, weil sonst hast du zwei Momente mehr als ich in dieser Show und dann wird's unfair. Mhm. So, und das ist echt interessant, mit wie viel Eitelkeiten man da zu kämpfen hat, und ich kann wirklich nur jedem Freundschaftspaar da draußen raten, macht doch einfach eine gemeinsame Bühnenshow. Wenn ihr euch danach noch leiden könnt, dann hat es
dann hat's Bestand.
Es ist wirklich die ultimative Zerreißprobe. Auf Tour miteinander fahren oder mal eine Bühnenshow gemeinsam machen.
Wir haben uns ja trotzdem nicht, also ich finde, wir haben uns in dem Kontext nicht so viel gestritten. Ich weiß, dass ich einmal zu dir gesagt habe, halt doch einfach mal die Fresse, und dann musste ich dich 10 Minuten später umarmen, du warst wahnsinnig wütend.
Ja.
Ich sag, geh jetzt.
Ja,
da, ja. Aber ja, sowas hat man mal, da sind dann irgendwie so die Gefühle so überschüssig. Aber ich finde dafür, dass wir so exzentrisch teilweise sind, hat sich das noch in Grenzen gehalten.
Ja, also es gibt halt solche Momente und solche so. Es ist auch, es gehört auch dazu, und es ist eigentlich vielleicht auch gerade ist das gut, dass wir sowas eben haben. Dass wir dann so ein Outlet haben, dass wir sagen, ey, einmal im Jahr werden wir zusammen 2 Wochen in den Raum gesperrt und müssen uns gemeinsam was ausdenken. Mhm. Hat uns, glaube ich, vielleicht auch dann irgendwann gefehlt die letzten 2 Jahre. Und wäre uns wahrscheinlich ganz ganz gut bekommen, verstehst du? So, vielleicht hat uns auch sowas immer gefehlt, weil egal wie viel man sich unter dem Jahr aus den Augen verloren hat, dann hieß es halt doch irgendwann im Januar immer wieder. Und jetzt gehen wir zusammen in einen Raum und da drin bleiben wir auch. Und wir müssen uns jeden Tag dort treffen, sonst haben wir ein Problem. Mhm. Und wenn wir uns am Vortag angeschrien haben oder wenn du zu mir sagst, du hältst jetzt mal die Fresse oder so und ich dann daraufhin super sauer werde dann weiß jeder, ja, es ist ein schlechter Streit, aber wir können jetzt hier uns, also wir müssen wieder aufeinander zugehen. Weil wir müssen in der Woche zusammen auf der Bühne stehen, koste es, was es wolle. Ja. Und das interessiert die herzlich wenig, ob wir uns gestritten haben oder nicht. Also ich glaube, das ist auch so eine Konflikttherapie vielleicht ein bisschen.
Ey, gehört dazu. Ne? Keine Ahnung. Ich finde, das gehört dazu. Ich frage mich immer, wie mein Vater das so, guck mal, der Gerd und er sind ja auch sehr super unterschiedliche Charaktere. Und trotzdem haben die irgendwie die gibt es seit 40 Jahren. Mm-hmm. Das finde ich wahnsinnig.
Hast du ihn das mal gefragt?
Nein, mein Vater ist tatsächlich, mein Vater ist nicht so eine aufbrausende Persönlichkeit. Und der Gerd ist eigentlich schon eine aufbrausende Persönlichkeit, aber nicht gegenüber meinem Vater. Mhm. Die haben irgendwie zusammen, die haben trotz allem eigentlich einen ganz guten Ruhepol zusammen. Was komisch ist, was mich wundert, aber den haben die. Aber dann hat das darüber immer funktioniert. Mhm. Das sind halt auch einfach beides super eigensinnige Charaktere. Also Gerd ist ja, ich hab mal eine Situation mit Gerd vor ein paar Jahren. Und da hatte mein Vater mir so ganz schlimme Konzertkarten geschenkt. Und dann ist mein Vater nicht mitgekommen, weil es ihm an dem Tag mit seinem Auge nicht gut ging. Mhm. Dann musste ich mit dem Gerd alleine dahin fahren. Das war also vor 4 Jahren oder so. Und dann ist mir aufgefallen, wie lost der Gerd ist. Der hat gesagt, er will nicht fahren. Ich habe den gefragt, ob er fährt. Und dann hat er so widerwillig ja gesagt. Mhm. Dann ist er super seltsam Auto gefahren nach Frankfurt, wo ich wirklich ein paar Mal dachte so, weiß der, wie der Straßenverkehr funktioniert? Mhm. Und dann ist er aus dem Auto ausgestiegen, im Parkhaus, läuft los. Und dann sage ich, Gerd, der Motor ist doch noch an. Und deine Tür ist noch auf. Und er stand schon im Aufzug und er sagte, ah, stimmt. Ah. Dachte ich mir so, was ist das denn? Ich habe noch nie erlebt.
Ja,
also verrückt. Aber auf der Bühne dann so eine konzentrierte Drecksau, ne? Ja. Die so perfekt abliefert. Das ist, ey, also ich sag dir, ne, wie Menschen, die auf der Bühne oder vor der Kamera stehen, wie krass die Kluft ist zu ihrem privaten Dasein. Mhm. Das ist was ich, da habe ich wirklich in meinem Leben schon Sachen erlebt, wo ich mir dachte, so, Wahnsinn.
Mhm. Mhm.
Leute, die ultra krass kompetent sind in dem, was sie tun, und sobald ein normales Leben startet, einfach lost sind und gar nicht wie verrückte Professoren, die nicht wissen, was passiert.
Ja, das stimmt.
Das ist total interessant.
Ja.
Macht doch vielleicht Künstler aus, vielleicht sind sie deswegen auch KünstlerInnen, aber keine Ahnung. Das ist halt irgendwie ist ganz krass.
Mann, ey, ja, auf jeden Fall, also das ist, ich meine, klar, der kreative Chaot wie er dann wahrscheinlich, ne, und der muss dann, und auf der Bühne ist das natürlich dann alles kanalisiert, ne, und genau gelegt, wie er da halt irgendwie sich zu verhalten hat und hat dann da halt auch seine, ich glaube, solchen Leuten musst du einen Rahmen geben oder müssen sich selbst einen Rahmen geben, das sehe ich bei mir auch. Und in dem Rahmen kann man dann kreativ sein und das ist dann super gut. Mhm. Ne? Also du hast ja einfach immer eine Struktur. So auch bei uns, bei unseren Sachen, die wir gemacht haben, da war immer klar, okay, Thema ist Filme, was gab's für Filme? Dann haben wir uns die Filme angeschaut. Ist eigentlich ganz gut, dass wir jetzt darüber sprechen. Jetzt können wir auch so langsam über den Film sprechen, den wir gesehen haben. Denn The Menu war auch ein Film, da meintest du, Mann, Chris, wenn wir jetzt eine Show machen würden gerade, wenn wir jetzt was planen würden, wäre das eigentlich ein total guter Film.
Als Vorlage.
Als Vorlage, um daraus eine Bühnenshow zu machen.
Mhm.
Das stimmt total, weil das A ist jetzt kein Kammerspiel, aber es ist schon weitestgehend in einem Raum. Und man kann da, glaube ich, mit dem Setting super gut arbeiten und daraus irgendwie was auf die Bühne zaubern. Aber bevor wir jetzt gleich über den Film reden, weil ich merke schon, wir kommen dahin, weil es ist eigentlich eine ziemlich gute Überleitung, weil du hast schon auch gemeint, als wir den Film gesehen haben, hatten wir es kurz davon, das wäre jetzt eigentlich auch ein super Film, um dazu irgendwie ein Bühnenprogramm zu machen.
Ja, oder wir haben ja immer so Abende davor. Und eigentlich wäre es super witzig, sowas wie The Menu. Wenn wir jetzt ein Autokino-Event hätten nächstes Jahr, würde ich gerne sowas, also hätte ich, jetzt haben wir nächstes Jahr leider keins, aber dann hätte ich so, statt ein Theaterabend hätte ich, glaube ich, sowas mit dir inszeniert wie The Menu, wo gekocht wird, aber es ist auch ganz, ganz seltsam alles. So.
Ja, ja, ja.
Und ja, das ist so ein bisschen veralbern, was da die Mechanismen, die in The Menu auftauchen. Dafür hat er auf jeden Fall Potenzial. Und Essen ist ja auch ein Thema.
Apropos Essen, nicht nur Essen ist ein Thema, Max, wir machen so ein kleines bisschen Werbung. Trinken ist natürlich auch ein Thema. Wir haben ja schon im, wir haben ja schon auf Patreon drüber geredet. Du kamst das letzte Mal oder das vorletzte Mal an und hast so kleine, so ein Probierpaket dabei gehabt, ne?
Kleine Tütchen Pulver hatte ich dabei.
Ich meine, ja, jetzt trifft er da völlig ab.
Ja.
Jetzt ist es soweit.
Jetzt ist es soweit. Nee, wir hatten auf Patreon tatsächlich live eine Verkostung gemacht und uns der Frage gestellt, ob wir mit diesem Sponsor zusammenarbeiten wollen oder nicht. Die Rede ist von Holy.
Das klingt übrigens auch total gestaged. Und das klingt so, als hätten wir das mit denen schon vereinbart, damit so mehr Glaubwürdigkeit entsteht, dass wir, weißt du, ich meine, dass wir jetzt das so tun, als würden wir das probieren und so. Ich habe immer super Angst, dass Leute so sind. Ja, das ist wahrscheinlich ein Werbetrick von denen. Leute, da überschätzt ihr uns. Wirklich, das ist einfach nur, wir wollten es einfach wirklich nur probieren.
Ja. Also ich hatte einfach, wir hatten das damals, die Geschichte ist ja, die, ich habe die da schon auf Patreon erzählt, aber das haben ja nur ein paar Leute gehört, deswegen erzähle ich sie hier nochmal. Eine Freundin von mir, die auch diesen Podcast hört und die ich auch so ein bisschen über das alles kennengelernt habe, hat mich irgendwann angeschrieben und meinte, Freunde von mir gründen gerade eine Firma, die wollen so Energy Booster Pulverkram machen. Und ob ich einen Grafiker kenne und eine Grafikerin. Dann habe ich ihnen Buya Yorn empfohlen. Mit denen haben wir schon gearbeitet bei NTG.
Mhm.
Du hast, also wir kennen uns, sie hört uns auch, die Sandra. Und dann habe ich denen die empfohlen. Und die hat dann tatsächlich das ganze Design für die gemacht. Und dadurch, dass ich ja quasi schon Saskia kannte und Sandra kannte, ist es so ein bisschen, da war das irgendwie so. Es
waren viele Frauen, die mit S anfangen.
Ja. Da hatte ich mit denen dann irgendwie da die Connection und hatte das immer auf dem Schirm und habe irgendwann auch gesagt so, was ist denn eigentlich damit? Kriegen wir da auch mal was? So, kriegen wir mal ein Döschen zum Probieren? Weil die dann tatsächlich relativ schnell sehr groß wurden. Die Designs machen da, glaube ich, auch viel aus. Und das Produkt ist so ein Pulverchen, was man sich in Wasser einrührt und entweder ist es dann ein Energy Drink oder ein Eistee, das kann man sich aussuchen, verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das ist
der nachhaltige Boss.
Das ist der nachhaltige Boss und das Ding ist halt, es ist halt frei von Zucker, es ist ohne Taurin, also es ist halt, es ist natürlich immer noch nicht der Begriff gesund, aber wenn man sowas trinkt, dann kann man es, gibt es schon wesentlich schlechtere Varianten.
Aber gibt's, also ist nicht der, ich dachte der Unique Selling Point ist ja doch so ein bisschen, dass man, mal ganz von abgesehen, dass es halt nicht so zuckerbeladen ist, ich liebe ja das sogenannte Zero-Getränk, ist doch einfach, dass man nicht so 40 Dosen da zu Hause rumstehen hat, oder?
Nee, also auch das, ja. Ne, dass du halt einfach dir das Zeug einrührst, dass es entspannt ist. Da gibt es ganz viele Punkte dran, die das gut machen. Und dann haben wir das halt ausprobiert und haben geguckt, ob uns das schmeckt. Weil man weiß es ja nicht, ob es dann zu brausig wird oder sowas. Und die haben das meiner Meinung nach sehr gut hinbekommen. Haben es damals live verkostet, ein paar Eisteesorten. Habe ich hier gesessen wie der verrückte Professor, habe das immer alles so eingerührt. Und haben uns dann im Podcast live dazu entschieden, dass wir das machen. Und jetzt haben wir einen kleinen Deal mit denen für die nächsten Monate, wo wir das hier immer mal wieder besprechen und vorstellen werden. Die haben uns auch einen kleinen Code hinterlassen, dass man das halt nachvollziehen kann. Und deswegen, weil da so ein bisschen so eine Family-mäßige Connection ist zwischen Man Cave und Holy, haben wir gesagt, machen wir, oder Autokino, Man Cave, Holy, machen wir das mal.
Ja.
Und deswegen gibt's da jetzt, sind wir jetzt mit denen verbandelt.
Ich muss auch sagen, es ist interessant, weil wir haben so mit einem der Gründer telefoniert, glaube ich. Ne?
Ja.
Und das machen wir auch selten. Also es ist wirklich, es fühlt sich wirklich sehr, sehr familiär an. Und jetzt habe ich auch das Gefühl, ich fühle mich auch ein bisschen verantwortlich für den Erfolg der Firma. Und ich gehe fest davon aus, dass ich zum Weihnachtsessen eingeladen werde.
Ich auch.
Ja, ist okay, gut, du auch.
Ich habe heute den Newsletter bekommen, die machen jetzt nur für den Black Friday oder jetzt die Woche des Black Fridays. Machen die jetzt so Black-Friday-Sorten. Und das fand ich ganz geil. Und zwar haben sie einen neuen Eistee. Da habe ich mich gefragt, wie er schmeckt. Den würde ich gerne testen. Ich wollte aber keinen, ich wollte nicht direkt so eine Riesenpackung bestellen, weil wenn er nicht schmeckt, ist blöd. und zwar Shisha-Tabak-Apfel ist als Geschmacksrichtung für den Eistee.
Ja, okay.
Der erste, und da frage ich mich wirklich, also,
ja.
Weil schmeckt ein Apfel-Eistee nicht einfach ein Shisha-Apfel-Eistee wie ein Apfel-Eistee?
Ja, schmeckt aber auch noch so nach Rauch, ne? Nach
ja,
so
was, wo kommt die Note noch dazu? Ist es so Minze oder keine Ahnung, was, wo holt sich da das? Und als Energy-Drink haben sie noch nur in dieser Zeit jetzt bestellbar, die nächsten 9 Tage, Bubblegum. Finde ich genial. Sozusagen schmeckt so wie früher. Sie haben irgendwie so die verbotene Frucht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das Bubblegum-Zeug, glaube ich, da werde ich, das werde ich mir werd ich austesten, weil das klingt einfach so datzig. Und das gibt es jetzt halt nur die nächsten Tage. Und falls ihr sagt, ihr wollt das mal probieren, gibt es auch einen 5-Euro-Rabatt mit dem Wort Autokino. Einfach groß geschrieben, steht aber nochmal in den Shownotes. Weil die Webseite von denen ist ja dieses de.weareholy.com. Ist ein bisschen kompliziert. Genau, könnt ihr 5 Euro sparen, wenn ihr die Woche eh beim Black Friday zuschlagen wollt. Es gibt aber auch so Probierpäckchen, die hatten wir hier dann. Da kann man sich ein bisschen was, die sind entweder klassisch oder mit mehr Sorten. Das, wenn du halt 5 Euro sparst, kannst du dir da schon für 11 Euro was bestellen, versandkostenbefrei. Also kriegst du halt diese ganzen Probierpäckchen, testest du aus. So eine große Box kostet ja 40, aber die kleinen kosten halt, Probierpackungen kosten, glaube ich, 16, 17 Euro.
Ja.
Wenn du dann 5 Euro noch abziehst, hast du ja nichts. Und versandkostenfrei noch. Also es ist ganz cool zum Testen. Macht es ruhig mal. Ist auf jeden Fall, ich finde es richtig geil. Und ich weiß, wo ich es jetzt sehr viel angewendet habe. Als ich das mit den Zähnen hatte, konnte ich ja nichts groß trinken, außer Wasser. Und dann habe ich so nach der vierten Flasche, und dann, da war der Geschmack im Mund eh so super eklig von dem ganzen
Blut.
Ja, Blut, ja. Eiter, ja. Was da halt so in deinem Mund passiert. Die Fäden, die OP nach Geschmäcke, keine Ahnung, war ekelhaft. Da dachte ich, nur Wasser saufen halte ich nicht aus. Ne? Da habe ich mir die ganze Zeit die Holy-Nummer angerührt. Ich habe die ganze Zeit immer einen Shaker voll mit den Eistee-Sorten,
ja.
Weil mit dem Energy, da hatte ich dann ein bisschen Angst mit dem Koffein.
Ja.
Aber so bei den Eistee-Sorten war ich wirklich so die ganze Zeit, habe ich mir ein Ding nach dem anderen kalt gestellt.
Genial. Also ich liebe Eistee. Energy-Drinks trinke ich gar nicht so viele, aber Eistee finde ich sehr, sehr lecker. Aber ich glaube, das kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Schaut euch das mal an. Ich finde vor allem die Designs richtig cool. Und ja, ist, glaube ich, eine gute Sache. Könnt ihr, wie gesagt, ein bisschen Kohle mitsparen. Und Link gibt es in den Shownotes. Und da freuen wir uns, wenn euch das genauso gut gefällt
wie
uns.
So viel zu Holy. Aber jetzt können wir wieder zum Film kommen oder zum endlich mal zum Film kommen. Denn wir waren mal wieder gemeinsam im Kino. Ich war die letzten Tage zweimal im Kino.
Ach, come on.
Come on, Max. Aber ich finde es schön, dass wir jetzt am Ende des Jahres noch zweimal es geschafft haben, wir zusammen im Kino waren.
Ja.
Erst in Triangle of Sadness, jetzt in The Menu. Fand The Menu einen spannenden Film für uns, weil du natürlich durch dein Interesse an Sterneküche da ja eh schon thematisch befangen bist. Und ich das ja auch irgendwie alles spannend finde. Und dann fand ich auch generell die ganze Kombi aus diesem bedrohlichen Trailer. Der erste Trailer war ja sehr bedrohlich.
Ja, ja,
der zweite gar nicht so, aber der erste war so, okay, was ist das? Ist das ein Horrorfilm? Wie ist der? Wie tickt der? Ist das
ein Thriller? Dass du dich immer noch genau an die Trailer erinnern kannst, finde ich übrigens krass.
Den Trailer habe ich auch so oft gesehen. Der lief so oft im Kino.
Ja.
So, da weiß ich schon so, dass der mich auf jeden Fall so immer so, okay, was ist das?
Komischer Film, der Koch.
Sie sollten gar nicht hier sein. So, was ist da los?
Ja.
Und den zweiten Trailer habe ich dann noch einmal gesehen im Kino, als wir in Triangle waren. Den fand ich nicht ganz so, ganz so dynamisch und nicht ganz so düster.
So, kurze Frage, den anderen Film, Black Panther, hast du ja noch gesehen?
Ja.
Willst du da in der Nachlese hier auf Patreon so ein, zwei Worte zu sagen?
Ja, 2, 3 Sachen.
Gut, dann nimmst du Black Panther mit und ich rede ganz kurz über die Fußballweltmeisterschaft.
Ja.
Okay.
Gut, alles klar. Das sind noch 2 Themen.
Ja.
Black Panther und die WM in Katar.
Ja, aber ich muss dazu ein paar Sachen sagen, weil ich will
mit dir kurz drüber
reden. Also,
okay, ich habe da eine einfache Meinung, weil meine Meinung ist so, nee, also ich muss jetzt nichts so tun. Ich habe auch gedacht, so, ob ich dann so nochmal sag, so, ja, guck das nicht und so. Ja. Ich habe einmal aus Spaß getwittert, na gut, dann gucke ich halt die WM dieses Jahr nicht. So, aber das haben auch Leute, weil sie mich nicht genug kennen und wissen, dass Fußball für mich, also mir jetzt so oder so nicht geguckt, selbst wenn sie hier in Aschaffenburg wäre, würde ich sie nicht gucken. Also mir ist scheißegal.
Na komm, wenn sie in Aschaffenburg wäre, dann würde sie gucken.
Nee.
Nicht? Wenn da der Goretzka da.
Wer?
Der Leon Goretzka.
Hast du rausgedacht, ey?
Den gibt's.
Das ist doch kein Spiel.
Leon Goretzka? Nee, Leon Goretzka.
Okay.
Welcher Spieler ist ausgedacht? Pass auf. Thomas Müller?
Nein.
Gibt es?
Gibt's.
Okay. Manuel Neuer?
Gibt's.
Youssoufa Moukoko?
Den gibt's nicht.
Den gibt's.
Ist doch eine Figur im Kinderbuch.
Nee, das ist wirklich ein Spieler. Sascha Lobo?
Gibt's!
Ey, jetzt ist mir nichts anderes mehr eingefallen.
Okay, Sascha Lobo! Entschuldigung,
das ist irgendwie, ich finde, er hat so eine Fußballerfrisur. Das könnte auch ein Mittelfeldspieler
vom AC Mailand sein. Dass er die immer noch hat, ne? Das ist ja so sein Markenende. Wenn du immer so ein Markenzeichen aufrechterhalten musst, ist doch auch scheiße.
Ich finde aber, ganz ehrlich, ich fand diesen roten Iro furchtbar, aber ich finde diesen pinken, ungegelten Iro, den finde ich ganz cool.
Findest alles dumm. Ja. Okay, cool. Ey, kein Disrespekt, mir alles egal, aber wirklich, das finde ich einfach nur dumm.
Ja, ich finde irgendwie, das ist
geil.
Mach
dir einfach die Haare runter.
Mach dir einfach die Haare runter.
Das reicht.
Ich glaube, der hat halt richtig gute Haare, der rasiert die sich extra immer runter.
Das ist undankbar.
Ja, das stimmt.
Das ist undankbar gegenüber der Natur gegenüber, das ist undankbar.
Das kann ich nachvollziehen.
Sascha Lobo.
Okay, gut. Du bist ein undankbarer.
Du bist und deiner Frisur gegenüber undankbar.
Ja, das stimmt.
Mach dir doch deinen roten Iro. Na gut. Damit ist er bekannt geworden, ne? Das war so einer der ersten großen Twitterer. Hm. Als Twitter anfing und noch nicht komplett vor die Hunde ging.
Oh, auch noch ein Thema.
Nee, das mache ich nicht auch.
Okay. Keine Sorge. Ja. Ich habe halt mein Twitter-Konto gelöscht.
Finde ich krass. Finde ich aber gut. Ich habe auch schon 2-3 Mal davor gesessen und dachte mir so, aber ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht die nächsten Tage. Heute Morgen hat es nicht mehr geladen, da dachte ich ganz kurz, jetzt ist es down, das war's.
Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich will mich da gar nicht so hinstellen von wegen, ja, ich finde es alles blöd, was da passiert, deswegen habe ich mein Twitter-Konto gelöscht. Ich dachte da schon ganz lange drüber nach, weil diese Plattform mich irgendwie zu sehr genervt hat, weil da nur noch Leute unterwegs sind, die andere Leute erziehen wollen. So, weil das für mich irgendwann einfach so mentaler Stress war, da drauf zu gehen.
Absolut.
Und aus dieser lustigen Blase irgendwie raus, wo ich früher viel Scheiße geschrieben habe, wo dann irgendwann alles viel, viel, viel zu ernst und hochpolitisch, alles egal, was man sagt. Und dann war ich irgendwann so, es macht mir hier einfach keinen Spaß mehr. Ich glaube, ich lösche das. Und der einzige Grund, warum ich noch auf Twitter war, um manchmal zu lesen, was du schreibst und was der Hotzo schreibt. So. Und alles andere war mir scheißegal. Und dann dachte ich mir jetzt vor kurzem, ach nee, wenn halt was passiert ist, konnte man sich den Hashtag mal angucken und gucken, was die Leute so dazu schreiben. Mhm. Okay, also heute Abend Wetten, das läuft ja heute Abend. Tatsächlich,
ist heute Wetten, das
heute
wieder?
Heute ist Wetten, das. Aber da wird natürlich wahrscheinlich viel kommentiert. Aber und jetzt, als es so vor die Hunde ging und ich so war, ey, das ist so ein komischer Ort, das ist so weird mit diesem Elon Musk-Ding. Das ist kein politischer Rückzug meinerseits, sondern ich denke mir einfach nur so, ich habe keinen Bock mehr. Ich finde, Twitter hat einfach den Shark gejumpt.
Ja, es hat den Zenit überschritten, total. Ja, ich finde es auch eine anstrengende Plattform. Ich habe irgendwann hier angefangen, einfach meine Kommentare, irgendwann ging das ja, dass man seine Beiträge nicht mehr kommentieren lassen
Die konnte. Anstrengendste Plattform nach 9¾.
Witzig.
Danke.
Das ist ein Harry Potter-Gag, weil du bist der Harry Potter-Experte.
Ja.
Ja. Heute geht es ja auch um Voldemort.
Ja, stimmt.
Nee, ich fand das auch super anstrengend. Ich habe auch irgendwann angefangen oder für mich entschieden, ich werde da nicht mehr so viel. Mhm. Ey, Mann, die Leute können nicht mal über Star Wars reden. Weißt du, so wie soll es denn dann beim Thema Politik, Rassismus und Co. sein? So? Ja. Also, wie ist das denn? Ja. Und deswegen, ich habe irgendwann die Kommentare ausgemacht. Dann wird es dann manchmal so zitiert, Tweets. Und dann haben manchmal Leute gesagt, ja, du verträgst es nicht. Und ich war so, nee, ich habe einfach keinen Bock mehr, deine Scheiße anzuhören.
Genau.
Ja. Und damit bin ich ganz gut gefahren. Aber keine Ahnung, es ist ein Werkzeug, um Dinge zu bewerben und seinen Content in die Welt zu heulen. Und mein Leben besteht aus Podcasts und Bühne und Laden. Und das ist das, um was es mir geht. Und nicht mich um auf Twitter nach vorne zu pushen. So ist Scheiß drauf. Und wenn das Ding morgen stirbt, ist es mir egal.
Ja.
Ich habe es jetzt nicht gelöscht, weil dafür kann ich noch ab und zu darüber 3-4 Funkos verkaufen und das bewerben, was im Laden passiert, wenn jetzt Black Friday ist oder sowas. Dann scheiß ich drauf.
Ja.
So.
Ja.
Und ich habe da nichts mehr zu verlieren. So wie Facebook.
Darf ich dir mal eine Frage stellen, by the way? Was ist ein Black Friday?
Black Friday
ist. Also machst du das auch bei dir im Laden?
Ja, ich muss.
Warum muss man das machen?
Weil es einfach heute. Du merkst schon den ganzen November, das ist ganz interessant, ne? Ich merke den ganzen November seit Tagen, seit Wochen, dass die Leute kein Geld ausgeben, weil die alle auf nächste Woche warten.
Ach, wirklich?
Alle warten darauf, dass nächste Woche die Angebote rausscheppern. Ich bin gestern kurz nach dem Kino durch die City-Galerie gelaufen und es ist du musst das halt heute machen. Und wir haben es auch die letzten Jahre etabliert bei uns. Wir machen auch keinen Black Friday mehr. Du darfst ja auch gar nicht Black Friday nennen, weil sich irgendein schlauer Fuchs die Scheiße, ja, irgendein schlauer Hase, ja, hat ja sich gedacht, ich save mir das in Deutschland und verklagt jeden, der das Black Friday nennt.
Mhm.
So. Mhm. Also der haut die Anwaltsschreiben raus. Mhm. Deswegen heißt es bei uns dann Nerdy Week.
Mhm.
Dumm halt, aber es hat sich so dann etabliert. Und dann gibt es halt einfach 20% aufs ganze Sortiment. Musst du machen.
Wirklich?
Eine Woche. Kannst du aber auch davon ausgehen, dass du deinen Umsatz im Monat, den du bis jetzt hast, verdoppelt bis verdreifachst. Mhm. In der einen Woche scheppert's halt richtig.
Mhm. Krass.
Also so richtig, richtig.
Ich dachte mir, ich habe in meinem Leben noch keinen Black Friday abgewartet und auf so ein irgendwas gewartet oder mir gedacht, oh, nächste Woche ist Black Friday. Wo kommt es hier aus den USA?
Es kommt aus den USA. Das ist immer der Freitag nach dem Erntedankfest, nach Thanksgiving, ist das der Black Friday. Und da hat sich's ja etabliert. Da gab es ja dann diese Videos schon vor 10, 15 Jahren, wenn halt der Walmart sagt, wir hauen jetzt den LG-Fernseher für 500 statt für 1000 raus, dass die Leute halt hinrennen und den Laden auseinandernehmen. Also, dass die wirklich durchdrehen. So, es ist so eine Mischung aus krassen Angeboten, Cyber Week, jetzt hat ja auch, Amazon hat jetzt schon angefangen, schon wieder, die hauen da gestern, ich habe da gestern geguckt, und nur so nach so was plumpen wie Videospielen, Spiele, die vor 3 Wochen noch 60 Euro gekostet haben, jetzt für 20 und sowas. Die hauen dann schon richtig raus, ne? Und das finde ich krass. Oder halt sowas wie jetzt eben wir bei Holy erwähnt, dass die halt neue Produkte machen.
Mhm.
Das gibt's halt auch so.
Warum soll das, wird das gemacht? Also, was passiert denn, wenn Amazon sagen würde, die machen das nicht?
Ja, es ist halt so, einmal im Jahr haust du dein Zeug, machst die Lager ein bisschen leerer.
Ach so, darum geht's.
Mir geht's persönlich ein bisschen ums Lagerleeren und sich so ein bisschen freistoßen. Das ist die Einleitung vom Weihnachtsgeschäft. Es ist halt einfach so. Ich würde auch gerne drauf verzichten, aber wir sind halt einfach dem Problem ausgesetzt, dass es alle machen und dass, wenn ich nicht mitziehe, wenn ich unter dem Zugzwang stehe, Funkos zu verkaufen für 15 Euro, während sie GameStop für 10 raushaut oder sowas, jetzt mal als Beispiel, dann ist es halt einfach so, dann habe ich halt, dann kann ich zwar sagen, ich mache da nicht mit, aber dann kann ich auch davon ausgehen, dass es nicht nur eine schlechte Woche für mich wird, sondern eine sehr schlechte Woche, dass ich auf Ware festsitze. Und da pushst du halt einfach raus. So, und die Sachen, die du erst frisch reinbekommen hast, ja, die machst du dann entweder halt ein bisschen teurer, dass die 20% nicht so hitten, oder du nimmst da eins auch offline, bis der Tag vorbei ist. So machen das alle. So.
Okay,
so.
Verstehe.
Also, so ist es halt, ich komme damit ganz gut klar. Es ist wichtig geworden für uns. Aber ja, es nervt auch.
Gut, aber dann habe ich es mal erklärt bekommen, weil ich wusste nie, warum das so ist und wo das herkommt. Ich merke das aber, dass das für Leute ein Thema ist. Und da bin ich aber einfach mit sowas bin ich überfragt, weil ich halt auch Leute sagen, ja, da musst du dir die Waschmaschine von so und so kaufen. Dann bin ich so, ich weiß ja gar nicht, was die vorher kostete. Vielleicht kostet die genauso viel wie jetzt. Also, dass diese 20% dann einfach gelogen sind. So wie du es gerade auch gesagt hast. Ne? Also, es ist so, als ob ich jetzt mein Leben lang immer mal gucke, regelmäßig, was eine Waschmaschine kostet.
Ey, ich bin da auch überhaupt nicht so. Ne? Also ich frage dann manchmal, also ich habe da natürlich Freunde, so wie ein Kevin oder so, die kannst du sowas fragen und die wissen schon so im August ungefähr, was du dir im November kaufen sollst, weil sie halt, was das Thema angeht, einfach zu tief drin sind. Aber ich habe davon keine Ahnung. Mir ist das scheißegal. So, ich habe auch, also ich bin da auch jemand, weil ich mich zu wenig mit sowas beschäftige, würde ich mich wahrscheinlich auch verarschen lassen. So wie ich damals, als der berühmte Herr Meier, kaufen. Dieser Typ, der mich im Mediamarkt vollgelabert hat, der dann sagte so, ja, kaufen Sie den Fernseher ruhig. So, der kommt auf jeden Fall, nicht in den Katalog. Na, eine Woche später war er im Katalog. So.
Wie viel hast du dann zu viel bezahlt?
Ich habe tatsächlich dann doch in der Black Friday Woche gekauft.
Ah, okay.
Und habe 1200 Euro gespart. Das ist halt schon krass, wie Geld.
Krass.
Der hat 3,5 gekostet. Normalerweise habe ich 2,3 bezahlt.
Krass.
Heftig, ne?
Wow, okay.
Also es lohnt sich schon.
Sind auch Apple-Produkte reduziert?
Nee. Nee. Und wenn du Apple bist, ne, und du drauf scheißt, finde ich am besten. Ja. Wenn du eine Firma bist, die einfach sagen kann, wisst ihr was, macht immer schön euren Black Friday, mein iPhone kostet 1000 Euro.
Ja, das, ja, ja.
Und wenn ich will, dass es, und das kostet auch in der Scheißwoche 1000 Euro.
Ja, genau.
Kauft euch ihr alle, fickt euch. Finde ich gut. Obwohl es kann, ich weiß nicht, wie das ist bei Mediamarkt, ob die dann Apple-Produkte für 20, keine Ahnung.
Okay, naja, egal. Jetzt kommen wir zu unserem Filmthema. Ich weiß, wir haben ein bisschen, sorry, ich habe zu viele Fragen gestellt, es liegt an mir, ich bin mir dessen bewusst. Aber wir wollten über den Film reden, über den gerade ja schon ein paar Leute reden. The Menu, ich wurde auch schon ein paar Mal gefragt, ob wir darüber reden werden. Und ich habe gesagt, ja, werden wir. Denn Black Panther habe ich mir nicht angeschaut. Da fand ich den ersten Teil so, naja, ich kann irgendwie nicht damit umgehen, dass der Hauptdarsteller gestorben ist. Da kriege ich irgendwie schlechte Gefühle. Deswegen, ich habe da so ein bisschen meine Probleme mit. Und da hat ja so viele Preise abgeräumt und so, war ja ein Riesenthema, ist ja auch schon oft besprochen. Wahrscheinlich haben wir irgendwo auch drüber gesprochen oder zumindest du hast drüber gesprochen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie wir es damals gemacht haben. Aber für uns auf jeden Fall oder für mich der interessantere Film war The Menu, weil erstens er diese Woche erst ins Kino gekommen ist und zweitens, weil ja Voldemort mitspielt. Ich als Harry Potter-Experte finde es natürlich genial. Also Ralph Fiennes. Und natürlich ist er auch der hier Concierge in meinem Lieblingsfilm, Grand Budapest Hotel. Und es geht um ja, einen Spitzenkoch. Ey, da muss ich auch mal sagen, findest du nicht, er ist in dieser Rolle einfach die Mischung aus Voldemort und dem Typen aus dem Grand Budapest. Es ist irgendwie die perfekte Mischung, ne? Genau. Wer spielt ansonsten mit? Ich muss mal ganz kurz selbst noch mal nachschauen, wie sie heißt. Die Hauptrolle hat auf jeden Fall
die aus dem Damen-Gambit.
Genau, Anya Taylor-Joy spielt noch mit.
Die Anya.
Hier, Nicholas Holt spielt noch mit. Das ist dieser Tyler.
Hat Nicholas Holt noch mitgespielt? Der kommt mir so bekannt vor.
Ja, mir kam er auch sehr bekannt vor. Also fast so als
Der war der Sohn in About a Boy.
Ah, okay.
Da war der ganz jung.
Okay, krass, dass du das weißt. Ja. Das finde ich krass.
Und der hat bei Dings mitgespielt. Dann hat er auch bei Mad Max mitgespielt, bei dem Fury Road.
Ansonsten, die anderen SchauspielerInnen kenne ich ehrlicherweise nicht so sehr. Das Ganze spielt auf einer Insel. Ich bin mir gar nicht so richtig sicher, in welchem Land diese Insel genau ist. Aber es erinnert mich ein bisschen an, es gibt so ein Kopenhagener Restaurant, da gibt's eine Insel, man fährt mit der Fähre rüber und drüben auf der Insel isst man dann, die Insel heißt Bornholm, isst man dort dann leckere Sachen aus so einem Sterne-Restaurant und dann fährt man auch abends wieder mit der Fähre rüber und schläft dann dort.
Aber das ist ja schon sehr das Konzept.
Ja, ist genau das Konzept.
Was wir gesehen haben.
Dieses Restaurants, was man da auch gesehen hat, ich bin mir gar nicht sicher, wie es heißt. Es soll aber ein sehr, sehr renommiertes Restaurant sein und er ist ein sehr, sehr renommierter wahrscheinlich 3-Sterne-Koch. Das wirkt so, als wäre einer von diesen 50 Best Chefs in the World. Er ist ein sehr, 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 ja, also er hat ein großes Ego, auf jeden Fall. Er hat eine unfassbare gedrillte Mannschaft hinter sich stehen. Also die auch so ganz klassisch jedes Mal, wenn er sagt, er sieht doch fantastisch aus, oder? Sagen alle, oui, Chef! Das ist völlig übertrieben, wie beim Militär. Und ja, es ist ein komplett durchgestylter Laden auf dieser Insel, wie gesagt, sieht richtig, richtig cool aus und da gehen natürlich nur die Reichen und Schönen essen und ja, so auch an dem Tag, man sieht so ein bisschen den, man sieht Tyler und seine Joy, glaube ich, heißt sie, ne, sieht man so auf dieses Boot gehen ja, und die so fahren langsam rüber und ja, da war ich schon die ganze Zeit so, Margaret heißt übrigens, Margaret und Tyler und da fahren die rüber und sie erkennen sofort irgendjemanden auf dem Boot, guckt den schon so ein bisschen an, da habe ich sofort zu dir gesagt, ey, das ist ein Escort und die kennt den. So, das war sehr, sehr plump.
Finde ich so krass, dass du das sofort erkannt hast. Ich habe das nicht erkannt.
Ja, das war für mich sofort so dieser Blick, er und seine Frau, er ist schon so ein bisschen älteres Kaliber, die Frau auch und er guckt so rüber, das ist ihm peinlich oder weißt du, Mann, das ist genau die Situation. Dann sind sie rübergekommen auf diese Insel, werden dann also der Koch heißt die ganze Zeit, er ist der Maître, aber ich habe das nicht so richtig verstanden, weil der Maître ist eher der Restaurantleiter und die Restaurantleitung hat für mich eigentlich eher diese etwas kleinere Frau, die Asiatin, die da auch noch in dem Restaurant arbeitet und die sagt allen so ein bisschen, wo sie sich hinzusetzen haben und dass es ja heute ein besonderer Abend wird und alle sind perfekt vorbereitet und dann wird der Abend so ein bisschen von Sekunde zu Sekunde irgendwie weirder, würde ich mal behaupten.
Ja, man kriegt halt schon so auf dem Boot vermittelt, dass das alles irgendwie Leute sind, die unterschiedliche Geschichten haben und keine ist so richtig cool. Also Tyler ist noch vielleicht der Normalste, der ist halt wirklich daran interessiert. Wir sehen so ein paar Yuppies, die halt anscheinend richtig viel mit Geld machen, die auch irgendwie sagen, der Chef von ihnen würde irgendwie den Chef kennen. Und die sich so ein bisschen aufspielen und sagen, sie machen so fürs Erlebnis, aber es interessiert sie eigentlich nicht wirklich. Die das so nicht wirklich zu schätzen wissen. Dann dieser ältere Herr, den du erwähnt hast mit seiner Frau, der schon das 11. Mal dort ist irgendwie und bei dem frisst und eigentlich das auch gar nicht mehr wertzuschätzen weiß. Es gibt noch, dann sitzt auch noch seine Mutter.
Die Mutter des Küchenchefs?
Die Mutter des Küchenchefs sitzt dann noch so da und ist die ganze Zeit so am Saufen. Ja, keiner
so kann benommen
das,
die ganze Zeit.
Die ist die ganze Zeit wie so außer Fecht gesetzt. Mhm. Dann haben wir noch diese Restaurantkritikerin. Mhm. Dann haben wir noch diesen abgehalfterten Schauspieler mit seiner Sekretärin, mit der anscheinend Affäre hatte und sowas. Und das sind alles so Leute, wo man merkt, die sind vielleicht nicht per se, das sind jetzt alles keine Mörder und alles keine Vergewaltiger, aber es sind alles irgendwie uncoole Persönlichkeiten. Die haben alle irgendwie Dreck am Stecken in ihrer Persönlichkeit. Und die meisten von ihnen wissen auch nicht so richtig zu schätzen, was da passiert. Also gerade beim zweiten Gang spielen sich ja alle auf. Da hat er sich wirklich so Gedanken gemacht und serviert sozusagen eine Brotbeilage, aber ohne Brot und so. Und das ist alles so sehr, sehr krass von der Idee, aber nur teilweise ist eigentlich zu schätzen. Der Rest ist so, ja, ist doch alles irgendwie kacke und so spielt sich so ein bisschen auf, beschweren sich dann auch, sie wollen Brot und sie sagen halt so, ja, ihr versteht das hier gar nicht so, das ist meine Kunstform. Und dann eskaliert das immer nach und nach. Ich glaube, man kann dann vielleicht noch kurz im Spoilerteil drüber reden, aber man will da auch gar nicht so viel verraten, weil ja eigentlich das Spannende an Menu ist, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem mysteriösen Essen und was hat der Chefkoch eigentlich vor? So, also was ist das, was passieren soll? Mhm. Und wo führt der Film hin? Der Trailer gibt so ein bisschen schon so eine Richtung vor. Man fragt sich dann halt, will er mich in die Irre führen oder ist es die Richtung?
Mhm.
Und das ist auch der spannende Teil an dem Film, zu gucken, was macht der Film eigentlich? Also was will der Film bewirken und was ist die Message hinten raus? Und der Weg ist so ein bisschen das Ziel, finde ich, bei dem Film.
Also ich habe so einen, sorry, dass ich unterbreche, aber wir sind aus dem Kino raus, ich war so hin und her gerissen, weil ich so war, ich fand Teile des Films echt gut, ich fand Teile des Films total plump. Ich weiß nicht, ob ich es gut fand, dass die so plump waren oder ob ich es einfach nur plump fand.
Mhm.
Ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, so richtig überrascht werde ich ihn heute nicht mehr.
Mhm.
Das war mir relativ schnell klar, weil ich fand alles so absehbar. Es gab einen krassen Moment, das war der mit dem einen Gang, den der Sous-Chef kocht, ich nenne es mal so, ohne zu spoilern, da war ich so, interessant. Da wurde ich schon nochmal überrascht. Ich wurde auch noch ein weiteres Mal überrascht, das will ich jetzt aber nicht spoilern. Aber so richtige Plot-Twists gab es für mich irgendwie nicht.
Mhm.
Und ich fand zum Beispiel auch, ich sag mal, die Cheeseburger-Situation, die fand ich irgendwie Bullshit. Das fand ich so plump und ich glaube, du fandest es im Kino auch total plump.
Mhm.
Und da war ich so, auch die Dialoge am Anfang, als sie da auf dieses Boot gehen, die waren alle so behämmert, wo ich so war, Mann, ich finde die Dialoge irgendwie flach. Ich finde es richtig blödsinnig, wie die sich gerade unterhalten. Und dann fand ich auch, also ihn hier, den Tyler, den fand ich so übertrieben dargestellt. So, das war so eine komische Figur. Dann am Ende kommt er so ein bisschen raus, warum er dann also er wirkt die ganze Zeit so unschuldig, irgendwann wird klar, so unschuldig ist er dann doch nicht.
Mhm.
Aber ich muss auch da sagen, ey, das ist schon irgendwie alles sehr, sehr albern. Also es war mir so alles in allem so ein bisschen zu, das ist natürlich immer, wir sagen immer, das Argument zieht immer, dass man sagt so, ja, das findest du unrealistisch, aber Star Wars findest du nicht unrealistisch, so mäßig, ne? Ja, ich weiß.
Ja, aber es ist ja, man misst ja Unrealistisches an unterschiedlichen.
Ja, genau, Maßen. Ja, und aber das fand ich irgendwie so, dass ich so war, Mann, das finde ich irgendwie albern, dass sie das so gelöst haben.
Mhm.
So, und da ging es mir leider in dem Film ein bisschen zu oft so. Und ich habe richtig viel erwartet, weil ich mir dachte, geil, es geht um Essen, geil, es ist mit Ralph Fiennes, den ich sehr, sehr gerne sehe. Und war dann aber ganz oft so unterwältigt von all dem, was ich da geboten bekommen habe.
Mhm.
Also irgendwie war mir das zu, ja, es war mir zu oft zu plump, glaube ich.
Ich sehe das sehr ähnlich. Also ich habe auch so ein bisschen das Problem, dass der mir teilweise die Sachen zu plump gelöst hat, dass auch die Auflösung, ich würde da gleich aber nochmal ganz kurz wenigstens einen fünfminütigen Spoilerteil zu aufmachen, weil es ein paar Szenen gibt.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, da müssen wir schon.
Weil man tentelt da gerade so ein bisschen drumherum. Ich bin im Großen und Ganzen bei dir. Ich habe den trotzdem irgendwie, ich mochte den trotzdem, weil der spannend war.
Mhm.
Und man auch immer, so Filme sind ja beim, also ich weiß nicht, ob ich den zweites Mal in meinem Leben sehen brauche, wahrscheinlich nicht. Aber beim ersten Mal hat er mich schon unterhalten, weil ich halt immer so gespannt war, okay, so mehrere Faktoren. Was hat es jetzt mit den ganzen Personen auf sich? Wie wird die ganze Sache aufgelöst natürlich? Auch die Gänge haben ja irgendwie eine wichtige Rolle gespielt. Mhm. Was wird man da noch so erzählen? Fand es drumherum schon sehr, 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 sehr spannend. Ich fand am Ende des Tages waren die Zutaten aber spannender als das Gericht, um jetzt mal in der Sprache des Films zu sprechen.
Oh.
So, ja, fand das irgendwie
ja.
Und ich finde, das hat der Film so, das Problem hat der Film tatsächlich ein paar Mal direkt angesprochen, eigentlich, wenn es ums Essen ging. So diese Erwartungshaltung und, mhm. und wie man da so rangeht. Ja, das ist so das. Ich fand ihn trotzdem zum Gucken, zum einmaligen Gucken fand ich den schon ganz unterhaltsam. Also ich finde, es ist ein unterhaltsamer Film.
Ja, auf jeden Fall.
Dafür kann man auch, also ich habe schon schlimmere Sachen im Kino dieses Jahr gesehen, definitiv. Deswegen, ich fand das schon.
Ey, das war ein okayer Film.
Ja, ich glaube, der ist einfach so eine. Das ist so eine.
Du hast den ja mit 3 Sternen bei Letterboxd bewertet, glaube ich. Ich finde, es ist auch gerechtfertigt.
Ich finde, das ist eine. Ja. Weil 3 Sterne ist nicht wirklich schlecht, aber ist auch jetzt nicht überschwänglich gut.
Ja, genau.
So, fand den einfach ganz.
Ich glaube, das darf man auch mal. Das ist immer so, das wird einem immer so ausgetrieben, so wenn man so Podcaster ist oder so. Das ist, ja, das
man muss
darf
mal so extreme nicht, Meinung sein.
Aber manchmal ist es auch einfach nur in Ordnung. So, es war, ja, es war in Ordnung. Es war, der Film war einfach in Ordnung. So, ich kann es jedem empfehlen, wenn es den mal irgendwann gibt, auf. Das, glaube ich, ist ein ganz netter Film, den man sich so zu zweit, Pärchenabend, Sonntagabend, so, man will so vor der Glotze ein bisschen rumhängen.
Bisschen spannend, aber nicht zu spannend.
Genau,
ist kein Gruselfilm.
Ist null gruselig übrigens. Das will ich auch nochmal sagen an alle Leute, die so ein bisschen Angst haben immer vor so Gruselsituationen. Es gibt eigentlich nicht wirklich eine gruselige Situation. Es gibt einmal eine Szene, die ist so ein bisschen so eine Kampfszene, die wird so kurz ein bisschen gruselig. Aber ansonsten eigentlich nicht.
Nee, also das ist
der, also deinem Maßstab nach sowieso nicht.
Der ist harmloser, als ich gedacht habe. Findest du, am Ende in der Schlussszene hatte ich ganz kurz so Midsommar-Vibes, weil dann auch die Musik so hochfährt. Mhm. Ich finde, der bedient sich manchmal Elementen, denen er sich nicht bedienen sollte.
Mhm.
Weil, wenn du Ari Aster kopierst mit Hereditary oder mit vor allem Midsommar, und das merkt man am Schluss, dass da ein bisschen drauf geguckt wurde in den letzten Einstellungen im Restaurant, beim finalen Gang, sag ich mal, da merkt man schon, dass da eine kleine Inspiration stattgefunden hat. Auch musikalisch. Mhm. Weil man musikalisch auf einmal höher fährt. Das ist ein ganz düsteres Szenario, aber es wird fröhlich in der Musik. Und das ist ein Ari Aster-Stilmittel. Mhm. Und da merkst du, dass man da vielleicht ein bisschen zu sehr abgeschrieben hat und nicht so ganz das Element, also das ist schon okay von der Atmosphäre, aber es passt nicht zum Rest des Films so richtig.
Sehr schön, okay, gut.
Also
würde ich sagen, guckt euch den gerne an, wenn ihr euch den anschauen wollt. Der ist auf jeden Fall kein Flop, ist jetzt aber auch kein Highlight. Aber manchmal will man genau das, deswegen.
Ey, manchmal ist ein Film auch einfach okay.
Und jetzt lass uns noch mal ins Spoilerteil, oder?
Ja, dann sagen wir schon mal tschüss und wir reden noch mal ganz kurz über ein paar Szenen.
Tschüss.
Spoilerteil.
Ja.
Also ich finde schon, lass mal nochmal über die Burger-Szene reden.
Oder? Lass uns erstmal ganz kurz über die Szene mit dem, weil ich fand, das war so ein krasser Moment, der Moment, wo er sich in den Kopf schießt.
Ja, weil da der Abend kippt.
Ja, weil da der Abend richtig
Spannung
kippt.
Ich finde, bis dahin ist der Film auch ziemlich gut, weil ich finde den Spannungsaufbau ziemlich nice.
Ja.
Und dann, also es wird ja mit jedem Gang schon spitzig das zu, das machen sie schon gut.
Mhm.
Weil dann kommt ja die Sache mit den Tacos, mit den lasergravierten Tacos, wo bei jedem quasi irgendein dunkles Geheimnis.
Ja.
Kontoauszüge, bei dem einen ist dann halt dieses Filmcover, was so aufgeregt hat, dieser Good Doctor Film drauf und sowas. Aber das ist irgendwie geil und mit dem vierten Gang, der Wahnsinn, spitzt sich ja das zu und der Typ stellt halt dahin und macht was keiner kommen sehen, sondern er schießt einfach in die Birne. Grandiose Szene. Also das finde ich alles sehr, 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 sehr gut. Die fand ich sehr überraschend. Die fand ich bombastisch gut. Und wie auch alle damit umgehen. Weil du dann merkst so, okay, das ist hier eine skrupellose Nummer. Und du trotzdem als Zuschauer immer noch denkst, ja, vielleicht ist es ja trotzdem gestaged.
Ja, genau.
So, und die Hoffnung oder dieses Denken hatte ich immer mal wieder noch im Film.
Ja,
so, man dachte,
ja,
vielleicht ist es ja trotzdem nur einfach, am Ende kommen alle raus und sagen, Dankeschön, tschüss.
Ja.
So, damit er nur ihnen so eine Lektion erteilt und gar nicht so hart mit ihnen ins Gericht geht, wie er es tut.
Ja, aber es gibt zum Beispiel ein paar Sachen, also ich finde halt, vor allem geht es mir jetzt mal um die Motive von des Kochs.
Mhm.
Ja, die Motive, die Leute alle da irgendwie so, also Spoiler, alle werden sterben oder sollen sterben.
Mhm.
Und er hat ganz eigene Motive, die überlegt er sich. Und nicht nur alle Gäste sollen sterben, sondern auch alle Köche und Köchinnen und Service-MitarbeiterInnen sterben. Und die haben alle eine wahnsinnig gute Laune und wissen, die sterben heute alle.
Mhm.
Und das finde ich irgendwie so ein komisches Szenario.
Ja.
So, wo ich so bin, das macht irgendwie alles gar keinen Sinn. Völlig egal, auf jeden Fall Die einen sind quasi Leute, die sagen, ich will mich umbringen, und gleichzeitig sind aber auch alle der Meinung, die anderen Leute sollten auch alle umgebracht werden. Ich finde aber, dadurch, dass das so eine kollektive Situation ist, ist er so komisch Alleinherrscher darüber, wer denn jetzt umgebracht wird und warum. Er will zum Beispiel einfach diese eine Restaurantkritikerin umbringen, weil die halt schon ganz viele Läden auf dem Gewissen hat. Mhm. Da bin ich so, yo, kann ich irgendwie nachvollziehen, aber das ist halt ihr Job, die zu kritisieren. Mhm. Und irgendwie ist das eine alberne, also ein ganz albernes Motiv, jemanden umzubringen. Noch dümmer wird es bei diesem Schauspieler, wo er sagt, du hast einmal einen schlechten Film gemacht, der hat mir einen Sonntag versaut, deswegen bringe ich dich um. Und dann bin ich so, Moment mal, also was ist er denn überhaupt für ein Egozentriker, dass er denkt, alles dreht sich nur um ihn?
Naja gut, der ist ja anscheinend verrückt, weil er ist ja ein Mörder.
Ja.
Aber er hat ja so eine, ich finde schon, dass das, wie sie die Motive darstellen, das fand ich im ersten Moment auch albern. Und als ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenken konnte, seitdem wir den gesehen haben, finde ich das tatsächlich ein spannendes Element, weil ich mir denke, ja, das ist für dich und mich wahrscheinlich ein bisschen lächerlich, dass er das macht, aber in seiner Welt ergibt es ja total viel Sinn, dass er sich Leute raussucht, die nach Wochen der Arbeit seinen Sonntag versauen, oder dass er Restaurantkritiker, die ihm wahrscheinlich sein Leben immer, er nimmt sich ja alles vor, was ihm sein Leben zur Hölle gemacht hat. Mhm. Jeder, der da am Tisch sitzt, steht ja für was, was ihm sein Leben schwer gemacht hat. Leute, die einfach zu reich sind, seine Arbeit nicht wertschätzen würden. Mhm. Leute, die sich selber in diesem wie dieser Tyler, die sich in diesem Ganzen so, ich bin da viel zu exzentrisch drauf und ich bin da so kochen und sowas, bla bla bla, die ihn so nerven. Mhm. So, Leute, die ihm seinen Sonntag versauen. Leute, die mit
ihren eine krasse Szene, diese Szene, wo Tyler dann die Kochjacke angezogen bekommt, habe ich schon zu Max gesagt, Safe Faschings Kostüm. Werden wir ganz oft sehen, die Kochjacke mit dem Tyler drauf.
Ich glaube, es werden wir kein einziges Mal sehen. Aber ich finde die Motive, finde ich total spannend, die er wählt. Mhm. Das muss ich tatsächlich nachträglich sagen. Das ist was mir im Nachhinein viel besser gefällt, als in dem Moment, als ich gesehen habe. Mhm. Weil ich finde die Wahl total schlüssig und total smart. Dass es nicht halt Mörder, Vergewaltiger, Frauenschläger sind, sondern dass es irgendwie Leute sind, die so unangenehm sind, aber nicht so richtig krass, aber die trotzdem sein Leben ihm wahrscheinlich zur Hölle gemacht haben und ihm ja das genommen haben, warum er gekocht hat, den Spaß. Mhm. Es geht ja eigentlich darum, wie seine Leidenschaft durch solche Leute aberkannt wurde und dass quasi Margaret die einzige ist, die ihm hilft oder die ihm diese Erinnerung zurückbringt. Das ist natürlich eine wahnsinnig plumpe Szene.
Ja, und vor allem wirkt er in der Situation, als wäre er total reflektiert und wüsste über seine niederen Beweggründe, weil Mord brauchst du immer niedere Beweggründe. Mhm. Und als wüsste er darüber Bescheid und merkt, sie fällt nicht ins Raster, also darf sie gehen.
Ja. Aber ich finde die Cheeseburger-Situation, ich finde die Idee besser als die Umsetzung daran. Ich finde erstmal, wie sie da hinkommt, finde ich super scheiße. Ich finde den Kampf mit der Asiatin total dumm.
Ja, yeah, voll.
Der war richtig lächerlich so. Das war, also das dann auch noch mit dieser Maschine, über die dreimal geredet wurde. Wie heißt die?
Der Paco-Chat.
Der Paco-Chat, dass der dann noch, dass sie den damit in die Fresse haut. Lächerlich. Das war alles so ein bisschen so, oh Gott, das macht ihr wirklich. Da war das Writing nicht gut. Aber die Idee mit dem Cheeseburger ist eigentlich eine schöne, aber die Umsetzung ist zu plump. Ja. So, und dass ihn da quasi noch mal jemand so dran erinnert und
Aber das ist auch so der erste Gedanke, oh, er ist der Sternekoch, er will doch eigentlich nur Cheeseburger
kochen. Genau, das ist halt.
Ja, genau.
Es ging ja so um diese Erinnerung, die Idee finde ich schön, die Umsetzung mit dem Bild, das sie sieht in dem geheimen Raum.
Ja, ja.
Und das ist halt alles so ein bisschen so, ach Leute.
Ja, ja.
Keine Ahnung, das fand ich irgendwie ein bisschen weird. Aber ja, die Schlussszene mit dem Smur, das meine ich halt mit diesen Marshmallow-Anzügen, die sie dann da ja kriegen, und dem Schokoladenfropfen, dem Schokoladenhut, den sie aufgesetzt bekommen, da hatte ich richtig krasse so Schlussszene Midsommer-Vibes, weil da ja auch alle in so Kostümen sitzen und so abgefackelt werden und die Musik auch so hochgeht und so. Ist total geklaut, die Szene. Ist komplett geklaut.
Okay.
Ist richtig krass. Ich hab's das geguckt und war so richtig so, hat Ari Aster da mitgearbeitet? Habt ihr den nochmal gefragt, ob er das dürft oder das? Oder habt ihr einfach die Szene? Also ich weiß, das fand ich ein bisschen krass. Dass sie dann auch da sitzt und den Cheeseburger frisst und so skrupellos ist und auch um den Tyler halt einen Scheiß sich kümmert und so.
Ja, voll.
Ja, ist irgendwie, auch wie die Figuren sich untereinander verhalten teilweise in den ganzen Situationen, ist auch irgendwie weird. Auch wie dann diese ganz kurz, wenn die Männer durch den Wald rennen und die Frauen dann da drin sitzen und sowas. Ich weiß nicht, da waren so ein paar komische Szenen dabei, ja, die irgendwie so wo die zwischenmenschlich irgendwie so ganz unergründlich war. Und was auch, glaube ich, in einem realen Szenario, wenn Menschen so in einer Situation wären. Mhm. Und das meinst du mit Unrealismus? Mhm. Das ist dieser komische Unrealismus. Und das nervt mich auch so ein bisschen. Mhm. Ja. Das waren so ein paar Sachen, die mich so gestört haben und die ich gut fand.
Ich fand die Bootszene lustig, wo der Typ kommt und dann hat er, da denken alle kurz, sie werden gerettet und dann ist das einfach nur ein Homie von ihm.
Ja, das ist einfach nur einer von aus seiner Küche.
Das fand ich gut, das fand ich richtig gut. Aber ja, also ich meine, es gibt so zwei, drei lustige Wendungen, aber ansonsten, es ist jetzt nicht die üblichen Verdächtigen. So, das ist halt einfach, es ist so ein bisschen. Das ist so ein Film, der will so besonders clever sein und so einen besonderen Plot-Twist haben. Und das ist, glaube ich, das, was mich stört, weil ich so denke, ey, nee, ihr wart überhaupt nicht clever.
Ist er manchmal auch ein bisschen zu gaggig.
Ja.
An ein, zwei Stellen.
Ja, das hast du schon gesagt, als wir aus dem Kino sind.
Das hat mich ein bisschen genervt. Das habe ich auch in meine Letterboxd-Review geschrieben. Es nervt mich, dass der manchmal so, dass der den Film, den düsteren, konsequenten Assi-Film, den er ja wirklich mittendrin hat, also wenn er den Typen, wenn der sich in der Küche da umbringt, irgendwie, wenn er sich da erschießt, oder auch wenn er dem ins Ohr flüstert, dem Teil, und der erhängt sich dann in der Speisekammer und sowas, das finde ich schon krass. Mhm. Oder auch wenn sie diesen, ihr wollt euren Chef sehen, und dann geht der Scheinwerfer draußen an, und du siehst, wie die diesen Chef ins Wasser lassen, und er den einfach so ersäuft. Das finde ich schon gut. Mhm. Das finde ich eine gute, der hat schon so richtig krass düstere Momente, aber dann bricht er manchmal mit dem so, schmeck ich da irgendwelche Kräuter raus, und dann sagt er, ja, es ist das.
Bergamotte,
das. Ja, es ist Bergamotte. Das ist halt so ein bisschen so, da wird er dann so gaggig und das ist nicht so, keine Ahnung. Da ist mir da manchmal nicht konsequent genug. Ich glaube, dem hätte ein bisschen, hätte der ein bisschen anderen Twist gehabt und wäre der nicht zwischendrin so plump gewesen, hätte man ein bisschen Humor, hätte man einfach ein bisschen düsterer angestrichen, wäre der richtig, wäre das ein 4- bis 5er Film gewesen. So, aber so ist der halt einfach, so ist der nicht konsequent genug in seiner Erzählung.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, ich fand auch irgendwie sie und ihn, also die Tyler und Margot, die fand ich irgendwie auch, ich mochte beide nicht so richtig.
Ist generell ein Problem des Films, ist mir auch direkt aufgefallen, der hat keine einzige sympathische Figur.
Ja, ja.
Auch er, ich meine, er ist eh ein Psycho, der Feins, aber fände das jetzt auch alles nicht so, da ist keiner, wo du sagst so, oh, zum Glück schaffen die es oder hoffentlich schaffen die es, sondern als Tyler tot war ich so, endlich hält das Maul.
Ja, genau, ja.
Und so, als sie am Ende da sitzt und überlebt, denke ich mir so, ja, die ist geil. Die ist geil. Das ist alles, was ich mir gedacht habe. Die frisst Burger, die ist geil. Das ist cool. Also es ist einfach, da ist niemand, wo man denkt sich so, oh Gott, hoffentlich passiert dir nichts.
Ja, ist leider, genau, also es sind irgendwie alles so unsympathische Leute und dann fiebert man auch mit niemandem mit und dann ist einem der Film halt leider auch so ein bisschen egal. Wenn niemand dabei ist, mit dem man so bonden kann und wo man sagt so, oh, das ist irgendwie ein guter Typ oder so, dann ich glaube, ich kriege einen der Filme leider nicht so richtig. Ich glaube, war sie da, die Leute sollten Angst haben, dass sie bloß nicht stirbt, weil sie kann ja nichts dafür. Mm. Dann gab es übrigens auch nochmal diese komische Situation, das wird nie aufgelöst im Film. Da sagt sie, ja, mein eigentlicher Name ist nicht Margot, sondern ich heiße so und so. Mm-mm.
Stimmt.
Warum sagen die das? Da passiert überhaupt nichts mehr mit.
Absolut richtig.
Ja.
Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wieder ein.
Und,
krass.
Was war damit eigentlich los?
Keine Ahnung.
Also das habe ich nicht verstanden. So. Ich habe viele Sachen in diesem Film nicht verstanden, aber das am allerwenigsten. Gut, aber ich würde sagen, mach mal einen Haken dran. Ich finde deine Review, dass du sagst 3 von 5, finde ich sehr, sehr angebracht. Kann man sich angucken, muss man aber nicht. Wir fahren nächste Woche. Max, wir fahren zusammen auf Tour, das kann man richtig so sagen. Am Sonntag sitzen wir im Tourbus. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr noch uns besuchen kommen wollt, dann macht es gerne. Es gibt noch Karten für einen Tag in Hamburg. Es gibt noch Karten für Berlin, natürlich Leipzig und München. Genau, der Rest ist ausverkauft. Ach nee, und Erlangen. Wir spielen noch ein extra Konzert in Erlangen. Konzert. Da könnt ihr gerne vorbeikommen, würden wir uns sehr drüber freuen. Gut.
Dann kommt doch nach Stuttgart, da könnt ihr euer Idol treffen.
Richtig.
Max Richard-Lessmann. Hallo, ich bin auch dabei.
Keine Autokino-Folge ohne. Ich bin mal gespannt, wann du damit auf Tour gehst.
Ja. Aber ich habe ja angeboten, dass ich die Lesung mache für ihn.
Ja, okay. Und? Wie fand das?
Fand er nicht so gut.
Okay, gut, alles klar.
He was not amused. Naja.
Okay, gut. Wir machen noch
dann bleibt's halt hier.
Wir machen eine kleine Runde extra für Patreon, Leute. Macht's gut. Ich bin völlig, ich werde richtig müde durch den Rotwein und das ganze Zeug, was ich heute schon alles gelabert und ausgedacht habe.
Weil du auch wieder so viel Kiffgras geraucht hast.
Stimmt, ich kiff ja wie ein Schlot. Ja, das wissen ja nur die wenigsten.
Ja. Der Ganja-Mann.
Das haben wir den Leuten nie erzählt. Ich bin ein ganz starker Kiffer.
Ja. Du hast ja auch mehrere Bongs.
Ja, das stimmt. Max, du stehst jetzt hier gerade, sitzt gerade in meinem Wohnzimmer, du siehst die alle, ne? Da ja, aufgereiht. Das
ist eine tolle Bongsammlung. Ich mag die mit dem Totenkopf.
Ja, genau. Also Leute, tschüss.
Tschüss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.